Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Frankreich versucht mit Steuerentlastungen die Wirtschaft anzukurbeln. Präsident Hollande stellte ein Programm vor, das die Unternehmen bei Sozialabgaben entlastet. Dadurch fehlende Einnahmen im Staatshaushalt sollen durch Kürzungen in der Verwaltung mehr als ausgeglichen werden. Für dieses Jahr nannte Hollande die Zahl von 15 Milliarden Euro. Die Pressekonferenz wurde von Fragen nach seinem Privatleben überlagert. Hintergrund sind Berichte über eine Affäre Hollandes mit einer Schauspielerin.
Dieser Gang dürfte François Hollande heute nicht leicht gefallen sein. Eigentlich wollte er seine Vorstellungen zur Ankurbelung der französischen Wirtschaft vorstellen. Doch die mehr als 600 Journalisten im überfüllten Élysée-Palast interessierten sich mehr für sein Privatleben. Gleich die erste Frage: Herr Präsident, ist Valérie Trévalère noch die First Lady Frankreichs? Jeder kennt in seinem Privatleben schwierige Momente. Das ist gerade bei uns der Fall. Das sind schmerzliche Momente, aber ich habe ein Prinzip, dass die Privatangelegenheiten auch privat bleiben müssen. In einer respektvollen Intimität. Es ist hier weder der Ort noch die Zeit, darüber zu sprechen. Ein wenig aufgeregt in der Stimme, aber klar und eindeutig. Deutlich selbstbewusster war François Hollande, als er sein wirtschaftspolitisches Programm vorstellte. Ich habe den Pakt der Verantwortung vorgeschlagen. Ein einfaches Prinzip: Die Abgaben der Unternehmen sollen reduziert werden und im Gegenzug sollen mehr Arbeitsplätze geschaffen und der soziale Dialog ausgebaut werden. Frankreich müsse mehr und besser produzieren, nur so könnten Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Sozialist Hollande geht auf die Wirtschaft zu, sagt aber seinen innerparteilichen Kritikern: Ja, ich bin weiterhin Sozialdemokrat, das zeigt unser Pakt der Verantwortung. Ich bin nicht dem Liberalismus verfallen.
Die Vorschläge von François Hollande zur Verbesserung der französischen Wirtschaft hätten ein Befreiungsschlag für ihn sein können. Er will die Unternehmen entlasten, um Frankreich aus der Krise zu führen. Doch die Gerüchte um sein Privatleben dominieren hier in Paris alles. Er hat eingestanden, dass er Beziehungsprobleme hat. Es wird jetzt schwer für ihn, die politischen Themen in den Vordergrund zu rücken.
In Ägypten hat eine zweitägige Volksabstimmung über eine neue Verfassung begonnen. Sie ist zugleich ein erster Stimmungstest nach dem Sturz von Präsident Mursi durch das Militär. Die starke Rolle der Armee ist auch in dem Verfassungsentwurf festgeschrieben. So kann das Militär vorerst selbst bestimmen, wer Verteidigungsminister wird. Beschnitten werden dagegen die Rechte der Muslimbrüder, die inzwischen als Terrorgruppe verboten sind. Am Rande der Abstimmung wurden bei Gewalttaten 11 Menschen getötet.
Es ist das dritte Verfassungsreferendum in 3 Jahren und ein erster Meilenstein für den Übergang in eine, so hoffen viele Ägypter, ruhigere Zukunft. 6 Monate nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi hat die vom Militär eingesetzte Übergangsregierung eine Verfassung vorgelegt, deren Annahme als gesichert gilt. Die Mehrheit der Ägypter und Ägypterinnen stehen hinter dem neuen starken Mann, Armeechef al-Sisi. Heute ist ein Fest für ganz Ägypten. General al-Sisi ist der Beste, um den Karren hier wieder flott zu machen. Positiv sehen Beobachter die Tatsache, dass die Rechte von Frauen gestärkt worden sind und dass die Hürden für islamistische Gesetze erhöht wurden. Kritiker kreiden dem Militär jedoch an, dass es mit der Verfassung seine Vormachtstellung festige. Liberale Politiker wie Khaled Daoud beklagen, dass eine Kritik an der Verfassung fast unmöglich geworden sei. Sogar die Revolutionsbewegung des Jahres 2011 kommt jetzt massiv unter Druck. Die Anhänger des Mubarak-Regimes versuchen, die ganze Revolution als eine Verschwörung der Muslimbrüder darzustellen. Dass solche Kritik nicht unberechtigt ist, zeigt diese Szene, die heute Morgen mit einem Handy aufgenommen wurde. Isra Abdel Fattah, eine der Ikonen der Revolution auf dem Weg zur Wahl. Die Aktivistin der 6. April-Bewegung wird in Kairo als Verräterin und Spionin beschimpft und gewaltsam daran gehindert, zu wählen.
Eine hohe Zustimmung zur Verfassung bedeutet Rückenwind für Armeechef al-Sisi. Würde er als Präsident kandidieren, er würde wohl siegen, denn er gilt vielen als Garant für Stabilität. Doch diese könnte auf Kosten von Meinungsfreiheit gehen. Schon jetzt werden Moslembrüder mit Terroristen gleichgesetzt und verfolgt.
Auch in Tunesien wird über eine neue Verfassung beraten. Auf ihrer Grundlage sollen noch in diesem Jahr Wahlen stattfinden. In Tunesien hatte der arabische Frühling seinen Ursprung. Genau heute vor 3 Jahren flüchtete der damalige Machthaber Ben Ali nach Saudi-Arabien. Der Jahrestag wurde unter anderem in der Hauptstadt Tunis mit Kundgebungen gefeiert.
Ausgelassen feierten heute Tausende von Menschen ihre Jasmin-Revolution. Denn hier in Tunis begann vor 3 Jahren der arabische Frühling. Damals demonstrierten die Tunesier gegen Unterdrückung und sie verjagten den Diktator Ben Ali. Tunesien wurde zum Vorbild für andere arabische Länder. Heute freuen sich die Menschen über ihre neue Freiheit, aber die Gesellschaft bleibt gespalten zwischen Islamisten und der liberalen Opposition. Die Parteien müssen weiter miteinander reden, meint er, dann wird Tunesien ein Erfolg. Und der Dialog kommt in Gang. Tunesien verabschiedet in diesen Tagen eine moderne Verfassung. Die Gleichheit zwischen Mann und Frau, ein ziviler Staat und die Religionsfreiheit sind garantiert. Und die islamistische Ennahda-Partei hat freiwillig die Macht abgegeben, um den Weg zu Neuwahlen freizumachen. Sicherlich haben die Vorgänge in Ägypten hier in Tunesien zu einem verstärkten Dialog und zum Verhandlungserfolg geführt, gibt der Sprecher der islamistischen Partei zu. Bis zum Ende des Monats könnte die neue Verfassung verabschiedet sein. Dann soll es möglichst bald zu Neuwahlen kommen. Auch Tunesien hat im vergangenen Jahr politische Gewalt erlebt. Doch nun kehrt es zum Dialog zurück. Und damit setzt es ein Zeichen in der arabischen Welt.
Im Zusammenhang mit Verhandlungen über ein No-Spy-Abkommen wird in Berlin quer durch die Parteien mehr Druck auf die USA gefordert. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung will Washington bisher keine Zugeständnisse machen und etwa auf das Abhören deutscher Amtsträger verzichten. Die Gespräche sind eine Konsequenz aus den Enthüllungen über die Abhörpraktiken der US-Geheimdienste.
Ein ruhiger Nachmittag auf dem Pariser Platz vor der Berliner US-Botschaft. Dass auf dem Dach dieses Gebäudes eine Abhörstation von US-Geheimdiensten installiert ist, ist vielleicht mehr als ein Verdacht. Immer mehr scheint aber sicher zu sein, die Amerikaner werden wohl auf Abhöraktionen nicht verzichten. Alles andere als ruhig, daher die Reaktionen in Sichtweite der Botschaft aus dem Reichstag, zunächst von der Opposition.
Spionage gegen uns ist eine Straftat. Warum haben wir denn so wenig Mumm, dagegen mal vorzugehen?
Ich hoffe, dass Merkel jetzt mal die Faust ballt und auf den Tisch haut.
Und auch der Regierungspartner baut Druck auf.
Dieses Abkommen darf nicht scheitern. Das würde die Beziehungen, die politischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika verändern.
Der Außenminister, der seine kroatische Amtskollegin zu Besuch hatte, hofft noch auf ein Einlenken der Amerikaner.
Ich bin fern davon, die Dinge mit Gelassenheit zu betrachten. Ich sage nur, die Zeit ist noch nicht verstrichen, in der wir Fortschritte erreichen können.
Wachsender Unmut jedenfalls vor der Fraktionssitzung der Union am Nachmittag.
Die Vereinigten Staaten können nicht ernsthaft erwarten, dass wir beim Scheitern der Verhandlungen über ein No-Spy-Abkommen achselzucken zur Tagesordnung übergehen.
Die Kanzlerin griff diese Stimmung in der Sitzung auf. Die USA müssten auf deutschem Boden deutsches Recht einhalten.
Dass die Kanzlerin in der Fraktionssitzung den amerikanischen Partner ermahnte, zeigt, wie groß der Druck nicht nur von der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen ist. Auch wenn amerikanische Regierungskreise sich zur Fortsetzung der Gespräche bekennen, der Ärger in Deutschland über die amerikanische Regierungspolitik wird immer größer.
Eine ausführliche Chronik zu den Abhöraktionen des US-Geheimdienstes finden Sie im Internet auf tagesschau.de. Im US-Haushaltsstreit haben Republikaner und Demokraten eine weitere wichtige Hürde genommen. Die Verhandlungsführer beider Parteien einigten sich auf ein Gesetz, das die Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr bis Oktober absichert. Eine Krise wie die vor ein paar Monaten wäre damit abgewendet. Senat und Repräsentantenhaus sollen noch in dieser Woche abstimmen. Angepeilt wird ein Budget von gut 1 Billion Dollar.
In Thailand haben die Regierungsgegner ihre Proteste ausgeweitet. Von besetzten Kreuzungen im Zentrum der Hauptstadt Bangkok aus zogen mehrere tausend Menschen zu verschiedenen Ministerien. Oppositionsführer Suthep drohte Regierungschefin Yingluck Shinawat mit Gefangennahme, sollte sie nicht zurücktreten. Yinglucks Angebot, die für Anfang Februar geplante Neuwahl zu verschieben, lehnen die Demonstranten weiter ab. Stattdessen fordern sie einen nicht gewählten Volksrat, der die Korruption im Land bekämpfen soll.
Der US-Internetkonzern Google übernimmt für 3,2 Milliarden Dollar Nest Labs. Der Kauf gilt als bedeutender Einstieg in den Zukunftsmarkt mit vernetzten Haushaltsgeräten. Nest Labs ist bekannt für lernfähige Heizungsregler und sammelt über seine Geräte auch Daten aus den Haushalten. Kritiker befürchten, dass es Google vor allem auf diese Daten abgesehen haben könnte.
Bisher weiß Google vor allem, was wir am Computer machen. Ist der aber ausgeschaltet, bekommt Google von unserer Privatsphäre nicht mehr viel mit. Die Anwendung Street View zum Beispiel zeigt unser Haus nur von außen. Mit der Übernahme von Nest besitzt Google nun ein Unternehmen, das Geräte für den Alltag im Haus baut. Rauchmelder, Heizungsthermostate.
Google möchte ins Haus. Im Haus gibt es Daten, an die Google so leicht bis jetzt nicht rankommt. Und über die Vernetzung im Haus, zum Beispiel über Thermostate, kann man natürlich an Daten direkt beim Kunden kommen.
Mit Nest öffnet Google diese Tür ins vernetzte Zuhause. Ein Einstieg. Steuern lassen sich künftig nicht nur Raumtemperatur, sondern Licht, Energieverbrauch, vielleicht der nächste Einkauf. Alle Daten werden auf Nest-Rechnern gespeichert. Dort seien sie sicher, betont der Konzern. Unsere Datenschutzbestimmungen regeln, dass die Nutzung von Kundendaten auf die Funktion und Verbesserung von Nest-Produkten und Diensten beschränkt sind. Wir haben den Datenschutz immer sehr ernst genommen und dies wird sich nicht ändern. Die Datenschutzrichtlinien von Google jedoch halten Datenschützer für zu lax und nach der Übernahme werde Google wohl auch die Kundendaten von Nest nutzen.
Die große Sorge ist, dass der Einzelne natürlich am Ende noch viel gläserner wird, als er jetzt schon ist. Dass es zu dem, was er in der virtuellen Welt von sich preisgibt, noch mittlerweile dann auch 1:1 Erkenntnisse über die Nutzung der realen Welt gibt.
Die zweitgrößte Übernahme in der Firmengeschichte. Google setzt auch auf Gewinne aus dem Geräteverkauf von Nest. Vor allem aber will der Konzern noch mehr über seine Nutzer erfahren, auch wenn der Computer ausgeschaltet ist.
Air Berlin will vor Gericht Schadensersatz wegen der geplatzten Eröffnung des Berliner Hauptstadtflughafens erstreiten. Der Ausfall wird auf bisher 48 Millionen Euro beziffert. Monatlich kommt laut Fluglinie eine weitere Million hinzu. Morgen wird in Potsdam erstmals über die Klage verhandelt. Sie war vergangenes Jahr noch vom damaligen Air Berlin-Chef Medorn eingereicht worden. Er ist inzwischen an die Spitze des Flughafenbetreibers gewechselt. Die Tarifparteien der Fleischindustrie haben sich auf einen Mindestlohn für alle Beschäftigten geeinigt. Er soll ab Sommer bei 7,75 Euro pro Stunde liegen und stufenweise auf 8,75 Euro steigen. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten will darauf achten, dass Arbeitgeber nicht versuchen, sich Geld etwa durch höhere Forderungen für Unterkünfte oder Arbeitskleidung zurückzuholen. Die Branche war durch Berichte über Lohndumping in Verruf geraten. Die sogenannte Pille danach könnte nach Expertenmeinung auch in Deutschland rezeptfrei zu haben sein. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel sieht der zuständige Sachverständigenausschuss keinen medizinischen Grund, die Verschreibungspflicht aufrechtzuerhalten. Das Votum ist allerdings nicht bindend für den Gesundheitsminister. Die Pille danach verhindert oder verschiebt den Eisprung. Sie kann damit eine Schwangerschaft abwenden, wenn sie rechtzeitig nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eingenommen wird.
Auf einem Lagerplatz in Nürnberg ist heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Obwohl der Zünder beschädigt war, konnte der Blindgänger ohne Komplikationen entschärft werden. Zuvor waren im Umkreis von einem Kilometer Gebäude evakuiert worden. Rund 8.400 Menschen mussten vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen. 600 Einsatzkräfte waren im Einsatz.
Seit mehr als 20 Jahren kritisiert eine Jury unangemessenen Sprachgebrauch und benennt ein Unwort des Jahres. Für 2013 wählte das Gremium das Wort Sozialtourismus aus. Mit dem Begriff werde gezielt Stimmung gegen Zuwanderer gemacht, kritisierte die Jury. Tourismus erwecke den Eindruck, es gehe um eine Reise aus Vergnügen und sozial unterstelle Zuwanderer hätten es auf das deutsche Sozialsystem abgesehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 15. Januar.
Dem Osten und Süden Deutschlands bringt tiefer Luftdruck heute Nacht noch Regen oder Schnee. Morgen macht sich dann vorübergehend das Azorenhoch bemerkbar, bevor vom Atlantik wieder ein neues Tief heranzieht. Heute Nacht regnet es im Osten und Süden, die Schneefallgrenze sinkt dabei zum Teil bis in die Niederungen. Im übrigen Land auch Wolkenlücken und nur stellenweise ein wenig Regen, im Bergland ein paar Flocken. Morgen fällt im Osten anfangs noch etwas Regen, in höheren Lagen Schnee, sonst teils Nebel oder Wolken teils Sonne. Später wird es im Westen wieder wolkiger und es beginnt zu regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee teilweise auch frisch. An Rhein und Main heute Nacht 3 bis 4 Grad, sonst verbreitet Werte um den Gefrierpunkt. Morgen Temperaturen von 0 Grad im Bayerischen Wald bis 7 Grad am Rhein. Am Donnerstag breiten sich die Regenwolken weiter aus, im Nordosten fällt vorübergehend Schnee. Auch am Freitag viele Wolken und gebietsweise Regen. Am Samstag teils bewölkt oder neblig, teils freundlich und es bleibt trocken.
Wir sind um 22.15 Uhr wieder da mit Karim Joska. Ihre Tagesthemen: neue Politik, wohin steuert Frankreichs Präsident Hollande? Und neue Mode, warum junge Kreative auf der Berliner Fashion Week für lau arbeiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.